Lieber Herr, an diesem Abend wollen wir dir danken. Du hast uns durch diesen Tag geleitet. Du hast uns beschützt und bewahrt. Du hast uns den Frieden um uns hergegeben und uns auch beschenkt mit so vielem Guten. Und doch haben wir dich oft vergessen. Wir waren fern von dir. Wir haben uns leiden lassen von allem, was uns gedrängt hat. Und dabei sollst doch du unser Herr sein. Gib uns auch heute Abend wieder den Frieden in dir, dass wir klären können vor dir, was nicht recht war, dass du uns frei machst von allem, was uns Not macht. Hilf uns heute Abend zum erneuten Erkennen, was du uns sagen willst. Amen. 2. Könige 18. Jetzt kommen wir an einen bekannten König. Ich muss Ihnen mein Lob aussprechen, dass Sie in diesen Abschnitten auch so durchgehalten haben, aber es waren ja doch viele wichtige Entdeckungen dabei. Man wird sicher so mit der Bibel gar nicht fertig werden. 2. Könige 18. Wir hatten letztes Mal den König Ahas, der nicht Gott gehorcht. Der König Ahas hat die schlimmsten Götzenbilder im Tempel aufstellen lassen, hat die Tempeltore dann noch zugeschlossen. Das war dann noch das Weiseste, was er tun konnte. Aber im Tempel waren jetzt plötzlich die schlimmsten Götzenbilder aufgestellt. Wie schnell das geht, das ist erschütternd. Und sein Sohn, Ahas Sohn, ist der König Hiskia, ein gläubiger, gottgehorsamer König. Im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Noch besteht das Reich von Samaria im Norden, aber nicht mehr lang. Es sind nur noch wenige Jahre. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharias. Mir ist das ja in der Königsgeschichte immer eindrücklich, wenn die Namen der Frauen erwähnt werden, weil diese Mütter ganz bestimmt in der Erziehung eine wesentliche Rolle gespielt haben, wenn ein Kind plötzlich nicht dem Vater nachschlägt. Es war doch hier bei dem Vater Ahas völlig außergewöhnlich, dass der Sohn ein gläubiger Mensch ist. Und sicher ist das ganz wesentlich ein Werk auch der Mutter gewesen, die sich um dieses Kind gekümmert hat. Wir haben am Sonntag schon bei der Deborah, Muttertag, gesagt, es ist eben ein großes Amt, Menschen zu prägen und zu beeinflussen. Auch wo sie Patenkinder haben, Nachbarschaftskinder, ist ganz, ganz wichtig. Das können Kinder sein, die Sie beobachten, die Ihnen vielleicht auf die Nerven fallen, aber Sie haben doch die Möglichkeit eines Einflusses. Und das kann doch dadurch geschehen, auch in Ihrer Nachbarschaft, indem Sie das mit Liebe und mit Zeichen machen und dann in das Leben eines solchen Kindes etwas anderes hineingeben und Gott bekennt sich dazu. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Nehushtan ist heute in Israel der Name einer Aufzugsfirma. Das ist allen immer so bewusst, wenn sie im Hotel Aufzug fahren, dann kennen sie Nehushtan. Da kann man sich gut merken, dass das ein schreckliches Götzenbild war in Alt-Israel. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte, und der Herr war mit ihm, und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Erfreulich, machen mal Zwischenbemerkung, bevor wir weiterlesen, erfreulich, wenn plötzlich ein anderer nach dem Herzen Gottes den Thron ergreift. Und bei Hiskia sehen wir, wie das so war, wie er hier den Tempel wieder gesäubert hat. Aber Sie müssen sich vorstellen, was das bedeutet hat. Die Leute haben doch den Atem angehalten, als plötzlich die Götzenbilder umgeworfen wurden. Ich habe es Ihnen doch neulich erzählt, wie hier in meiner Gemeinde schon ein Gemeindeglied von mir unruhig wurde, wie ich einen Tag vor dem Geburtstag gratulieren wollte. Vor lauter Aberglauben, der meint jetzt passiert was ganz Furchtbares. Und wenn man dann die Götzenbilder abräumt, stellen Sie sich mal vor, was das ist. Das ist ja überall in den anderen Religionen ein schrecklicher Schritt, als Bonifatius die Wodanseiche fällte. Da haben unsere alten Germanenvorväter gedacht, jetzt kommt's, jetzt fällt der Blitz vom Himmel runter. Die Missionare haben ja an dieser Stelle auch ungeheures Gottvertrauen an den Tag gelegt. Wenn Sie zu Hause noch die Biografie von Nommensen haben, das muss man noch einmal lesen, wie der Nommensen auf Sumatra, auf das größte Götzenfest der Bataks ging. Und die Batak hatten beschlossen, wenn der kommt, den bringen wir um. Und der Nommensen geht hinein und steht vor die hin, vor die ganzen Zauberpriester und sagt, und jetzt werde ich eure Götzen hier umwerfen. Und ihr werdet sehen, dass nichts geschieht. Und das unter Tausenden von religiös fanatisierten Menschen. Es ist schon eine Sache. Sie sehen es ja in Ihrem Bekanntenkreis, wie die Leute an all die Dinge glauben, das Toi-Toi-Toi-Klopfen und alles Mögliche. Aber das war eine Sache, als er die Steinmale zerbrach. Das waren Götzenbilder, die ja alle eine tiefsinnige Bedeutung auf die Naturkräfte haben. Er hieb das Bild der Aschera um. Der Astarte oder Aphrodite ist das ja. Er zerschlug die eherne Schlange. Denn aus diesem, was einst das Wunderzeichen Moses war, hatten sie jetzt ein Götzenbild gemacht und beteten dieses Bild an. Wo der Unglaube aufkommt und der wirkliche Gott der Offenbarung verlassen wird, wo das Wort Gottes auf die Seite geworfen wird, da dringt immer finsterstes Heidentum wieder ein. Und in unseren Tagen können wir das erschütternd beobachten. Man würde eigentlich meinen, dass heute die Menschen geprägt sind durch das Denken. Das primitivste Heidentum macht sich wieder Raum. Und die Leute glauben an die verrücktesten Vorstellungen. Kaum haben sie sich losgesagt vom Wort der Offenbarung, so wie es uns in Jesus gegeben ist. Dass die Leute in Israel solch ein primitives Heidentum wieder unter sich gelten lassen, das ist wirklich unfassbar. Und doch ist es die Wirklichkeit, die man immer wieder beobachten kann. Gott wird zu einem lächerlichen, von Menschen geformten Bild erniedrigt und herabgewürdigt. Der Hiskia war ungemein mutig. Wir haben in den Chronikbüchern, wenn Sie jetzt mal den Finger da drin lassen, 2. Chronik 28 und 9, 2. Chronik 29 ist es. Da haben wir einen sehr genauen Bericht von der Wiederherstellung des Tempelgottesdienstes. Es wird erzählt im Vers 7, sie haben sogar die Türen in der Vorhalle zugeschlossen, die Lampen ausgelöscht. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, hieß doch schon bei der Stiftshütte. Und da haben sie die Lampen dann ausgelöscht und der Zorn Gottes, der über diesem Tempel liegt. Und dann haben sie zuerst also gemistet, wie man es jetzt macht, wenn am Freitag Sperrgutabfuhr bei uns in der Hohenheimer Straße kommt und dann wird all das Gerümpel rausgestellt. Es war einfach bloß Krust, weggeräumt, weg die Bilder, weg mit all den Darstellungen, in denen die Menschen hingen. Und dann haben sie einen Gottesdienst gemacht und haben ein Schuldopfer und ein Sündopfer dargebracht, Vers 21. 22 schlachteten sie die Tiere. Und dann wird erzählt, Vers 24, wie die Priester die Tiere schlachten und das Blut ausgießen zum Zeichen der Entsündigung. Ich habe irgendwo das jetzt in diesen Tagen ganz kurzes Interview mit dem Benatan gesehen, dem ersten Botschafter Israels in Bonn. Eindrückliche Gestalt. Und Benatan erzählte, wie er nach Bonn kam. Ist toll, sagte er. Ich habe damals nur gesagt, für mich gibt es zwei Worte nicht. Vergessen, kann nie vergessen, was geschehen ist. Kein Mensch kann vergessen. Und vergeben. Vergebung gibt's nicht. Die einen betrifft es nicht, die haben nichts Böses getan, und den, den es betrifft, dem kann man nie vergeben. Vergebung ist ein mystisches Wort, aber in der Realität des Lebens gibt es keine Vergebung. Völlig richtig von Juden. Und es wird da deutlich geworden, was heißt überhaupt Vergebung? Alles, was wir getan haben, was wir Menschen zugefügt haben, was wir Gott zugefügt haben, wie soll denn das ausgelöscht werden können? Und diese Blutopfer waren ja nur Zeichen, Hoffnung auf die vergebende Gnade Gottes bis zum Opfer Jesu, bis sein Blut für unsere Schuld vergossen wurde. Und es geht nicht anders, als dadurch, dass ausgelöscht und vergeben wird. Nur, dass wir es uns immer wieder klar machen, bei uns ist das alles so primär, ja, Gott vergibt ja irgendwie. Es ist die Unmöglichkeit schlechthin, die nur dadurch geschehen kann, dass Gott Sühne schafft. Also im Vers 24, die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um Sühne zu schaffen. Ja, wie wenn das die Tierlein könnten. Und dann, Vers 26, blasen die mit den Trompeten. Und dann haben sie das Brandopfer auf den Altar dargebracht. Und dann begann der Gesang für den Herrn und die Trompeten. Gell, am Sonntag, das war schön. Mir gefallen die Trompeten so und die Posaunen so strahlend im Gottesdienst. Auch wenn die haben natürlich noch viel schöner geblasen als wir. Und die Gemeinde betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten. Und das alles währte so lange, bis das Brandopfer verrichtet war. Als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Totenstille. Es gibt ja auch Dinge, die uns sehr tief ansprechen, auch in unserem Gefühl und Gemüt. Das darf auch sein, nur wollen wir aufpassen, dass das Gefühl uns nicht allein reitet. Am Sonntag, wenn der Ulmer Posaunentag ist, da muss einer schon aus Eisen sein, wenn einem das nicht kalt und warm den Buckel runterläuft. Wenn die 8000 Posaunen, nun danke alle Gott blasen, mit den Fanfaren und dann die Münsterglocken anfangen und das Gloria sei dir gesungen kommt, mit Menschen und mit Engelzungen. Es ist schon etwas Großes, wenn man auch das Lob Gottes anstimmen darf. So wurde damals der Tempel wieder eingeweiht unter Hiskia. Es ist schön, wenn man das sich noch einmal so vergegenwärtigt. Und es darf auch festlich und schön sein, was wir machen. Schon bei der Tempeleinweihung hat es geheißen, beim Salomo, und kein einziger der Bläser hat daneben geblasen. Das kam sonst sicher auch nie vor. Jetzt kommt ein kleiner Abschnitt vom Vers 9 ab. Da wird noch einmal erzählt, wie die Assyrer das Nordreich von Samaria erobern. Wir haben jetzt 722 vor Christus die Eroberung von Nordreich, die Zerstörung. Das haben wir letztes Mal schon besprochen, die Vertreibung der Einwohner zuerst in die Gefangenschaft und dann wahrscheinlich haben sie sich zerstreut in der ganzen Welt. Ich wurde auch nachher nochmal gefragt, da gibt es scheinen so Theorien, aber ich halte von denen überhaupt nichts, dass die Juden sich aufgelöst hätten in anderen Geschlechter, das stimmt nicht, sondern die Überlebenden dieser Völker sind wohl die gewesen, die dann zur Zeit Jesu in Rom, in Korinth, in den Synagogen gelebt haben. Nicht nur vom Südreich zerstreute, man kann es nimmer ganz feststellen, aber interessant, dass ja die Juden doch am Glauben an ihren einzigen Gott sich festgehalten haben. Wo sie das nicht mehr hatten, hatten sie sich verloren in den Völkern. Blutsmäßig kann man das Volk Israel überhaupt nie feststellen. Es gibt ja Negerjuden. Sie hätten Israel sind, das glauben sie doch nicht. Die ganzen äthiopischen Juden. Pechschwarz mit ihren Ringellöckchen. Dann haben sie die Jemeniten, die sind so groß, alle wie im Jemen. Dann haben sie die marokkanischen Juden und dann haben sie die deutschen Juden, wieder total anders als die polnischen, die russischen Juden. Natürlich völlig angepasst, eine jüdische Rasse gibt es nicht. Aber es gibt ein Volk, das Gott gesammelt hat, das Gott dient und das Gott nachfolgt. So, und jetzt kommt der Abschnitt, der uns heute Abend bewegen soll, Sanherib zieht gegen Jerusalem. Wie wird das sein, wenn ein gläubiger König nun auch äußeren Gefahren gegenübersteht? Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Das hat ja der Vater von Hiskia schon eingebrockt und hat schon dort sein Heil gesucht. Das war eine kurzsichtige Politik. Aber es ist immer so mit der Politik, wer weiß, was in 14 Jahren Politik der Sowjetunion ist. Und bei den Großmächten, da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man auch schwer reinfallen kann. Es ist die einzige Lösung, dass uns auch in allen äußeren Fragen Gottes Geist leitet und er uns führt. Der König der Assyrer erobert alle festen Städte Judas, Hebron, Bethlehem, Lachish und wie sie alle heißen. Nur Jerusalem bleibt übrig. Die topografische Lage von Jerusalem kommt ein wenig entgegen, auf dem Berge gut befestigt. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachish und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia dem König von Juda 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte darüber ziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Auch im Leben von gläubigen Leuten gibt es dunkle Stunden. Wir reden so wenig darüber. Er hat eine klare Glaubensentscheidung gefällt. Er wollte mit seinem ganzen Leben Gott dienen. Und dann kommt ein Tag, wo er schwach wird. Liebe Schwestern und Brüder, mit der Wirklichkeit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich verstehe nicht, dass es Christen gibt, die der Meinung sind, man könne jahrelang dahin leben, ohne zu sündigen. Wer so redet, der kennt sein eigenes Herz nicht. Wir sind Tag und Nacht in Gefahr, vom Herrn abzufallen. Und das Schlimme ist ja, dass es eben so schnell nur eine äußere Form wird, wenn das nicht wirklich durch unser ganzes Tun abgedeckt ist. Jetzt gehen wir einmal der Entscheidung nach, die hier der Hiskia fällt. Was macht er denn? Er macht ja etwas sehr Kluges. Er ist in einer politisch gefährlichen Lage. Die Feinde sind vor der Stadt und jetzt ist es gut. Versöhne dich zeitig, zahle einen Preis. Übrigens, der Preis ist immer noch billiger als eine zerstörte Stadt. Es ist klug und vernünftig, wenn er sich jetzt versöhnt und den Assyrer bittet abzuziehen. Sie wissen, wie die Geschichte ausging. Der Assyrer hat das Geld eingesteckt und hat Jerusalem dennoch belagert. Und der Krieg war nicht fertig. Wir meinen immer, es gäbe Ehrbarkeiten der Welt. Er ist böse auf die Nase gefallen. Und das ist ja so, dass unser Denken viel zu kurz ist. Wir rechnen immer wieder, wie kommen wir aus dieser Lage heraus? Und dann kommen so dumme Antworten, wir können jetzt doch eine Notlüge machen oder wir können doch jetzt einfach eine Lösung anstreben, die unseren Kopf einleuchtet. Er möchte sich freikaufen. Und wir lesen in all den Versen kein Wort, dass er den Herrn suchte. Es kommt erst viel, viel später. Er hat den Herrn nicht gesucht. Und wenn man heute so einen Tag überdenkt, wie viel wir arbeiten, wie viel wir im Stress sind, warum eigentlich so wenig mit Gott über die Schwierigkeiten geredet, möchte ich fragen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Er hat sicher auch gedacht, das muss ich selber lösen, da muss ich durch. Er hat einen wunderbaren Einweihungsgottesdienst gemacht. Die Trompeten haben geblasen, er fiel auf den Boden und doch irgendwann später in seiner Herrschaft wurde er schwach und fällt Entscheidungen ohne Gott. Keiner von uns tut das nicht fortwährend. Wir wollen nicht auf den Hiskia Steine werfen, sondern wir sollen uns an seinem Leben einmal sehen, wie dumm das ist, wie gefährlich. Er hat einen fröhlichen Anfang mit Gott gemacht. Er hat Gott vertraut, er war gehorsam wie kein anderer vor ihm, aber in der Stunde der Not, da ist er gefallen, da Da hat er zu eigenen handgestrickten Lösungen Zuflucht genommen und wurde schwach im Glauben. Warum lässt uns Gott eigentlich in solche Stunden kommen? Weil er uns prüft, weil er uns im Glauben befestigen will, weil das nötig ist für uns, dass wir da hindurch müssen. Und was er jetzt macht mit der Demontage am Tempel, ist genau das Gleiche, was sein Vater Ahas gemacht hat. Wir sollten nicht so tun, als ob nur die Gottlosen so wären. Die Gläubigen gehen so gern in den Spuren der Gottlosen. Und wenn man einmal jetzt sieht, er macht kaputt, was er in 14 Jahren aufgebaut hat. Ein toller König, hat den Tempel renoviert, alles wieder schön hingerichtet. Und in einem Tag macht er alles wieder futsch. Und das ist ja auch so interessant, wie es oft bei uns geht, wenn wir für den Herrn viel getan haben und dann irgendwo wegen einer Fehlentscheidung wird alles wieder auf den Kopf gestellt. Ich möchte das heute Abend so klar sagen, weil ich immer denke, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Ihnen, die auch in so einer kritischen Stunde sind und denen das eine Hilfe ist, das einmal so klar zu sehen. Es gibt kein Abirren von den Wegen Gottes. Gott will in allen Entscheidungen unseres Lebens unser Herr sein. Er will uns immer führen und es ist wirklich schrecklich, wenn man den Herrn verlässt und dann in eigener Vernunft irgendwelche Lösungen anstrebt. Er zerstört, was er aufgebaut hat, und es ist sicher gut, dass Gott sein Reich baut und nicht wir. Denn wenn wir sein Reich bauen würden, dann wäre es dauernd kaputt. Es ist gut, dass Gott uns manchmal auf die Seite legt und seine Sache ohne uns macht. Wir sind sehr wohl entbehrlich. Auch die treuesten Diener braucht Gott nicht. Wir sind unnütze Knechte. Es ist ein Vorrecht, wenn Gott uns am Bau seines Reiches beteiligt. Aber er braucht uns nicht. Und das ist eine Warnung an uns. Eine große Warnung an uns. Wie war das wohl? Hiskia kommt in diese schwere Stunde, die Feinde haben die Stadt belagert, nun wird alles plötzlich ganz drängend, er sieht hinunter von der Stadtmauer, sieht da unten die großen Lager der Assyrer und jetzt alles. Vielleicht wollte er noch zum Tempel hineingehen, er wollte vielleicht beten und wie er durch die Türe geht, da fällt sein Auge auf die Goldplatten. Dann denkt er, ach, da könnte man doch was damit machen. Verstehen Sie? Der Blick schweift nur kurz ab. Das kann ja so sein. Wir wollten eigentlich beten, wir wollten Gott vertrauen, aber dann plötzlich werden wir abgelenkt. Nein, wir machen was ganz anderes. Und wir sollten gerade in den kritischen Stunden Zeit haben, es vor Gott genau abwägen. Herr, was willst du? Unsere Augen sind immer sehr gefährlich, dass die Sinne nicht zerrinnen von den Bildern dieser Welt. In den Bildern dieser Welt. Wir lassen uns so gerne auch als Christen leiden von dem, was wir sehen. Und denken, hey, jetzt kann man was machen. Und es war ja wirklich bestechend, die Lösung, die er hatte. Nur war es keine von Gott bestätigte Lösung. Und wir können ohne dies nichts machen. Es liegt kein Segen drauf, es geht nicht weiter. Und wir haben kein Ja. Wir brauchen das Ja Gottes in allem, was wir tun. Und es ist auch hier sichtbar, wie im Herzen von uns allen die Feindschaft gegen Gott drin liegt, dass es uns sogar leicht wird, das Heiligtum zu zerstören, wenn wir meinen, es sei uns nützlich. Deshalb sollten wir immer wieder vorsichtig sein. Das Lied, Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich von allen Dingen, denn ein gefesselt Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Das ist hier sicher immer wieder zu singen und zu bedenken. Ich will mich nicht mitziehen lassen mit diesen vergänglichen Dingen. Ich möchte nicht in meinem Leben mich treiben lassen von all den Dingen, die da geschehen. Warum kann ein König von Assyrien so etwas machen? Wenn Sie Weltgeschichte lesen, dann wissen Sie, dass die Sieger nie nach Gesetzen der Fairness umgegangen sind. Sondern wer die Macht hat, der gebraucht sie meist auch. Und der Gedanke, dass man mit irgendwelchen menschlichen Mitteln vorgehen könnte, das gab's noch nie. Wir Deutschen stehen sicher besonders im Schatten unserer eigenen Geschichte. Nur wer ein wenig die Weltgeschichte ansieht, unser früherer Ministerpräsident Kiesinger hat mal gesagt, nun, die Geschichte der alten Griechen sei ja nicht sehr human gewesen, da sind die Zeitungsschreiber über ihn hergefallen, aber es ist wirklich so, gibt's grausige Dinge. Und in der ganzen, nicht bloß in der alten Welt, auch in der ganzen mittelalterlichen, auch in der Neuzeit gibt es furchtbare Dinge. Gucken Sie mal das Beinhaus in Solferino an oder so. Das war noch im letzten Jahrhundert passiert. Also so human ging es dann nirgendwo zu. Es ist erschütternd, wie Menschen gelitten haben, grundlos. Das ist schwer. Der Einzige, der mich dort bergen kann, wenn Menschen Unrecht tun, ist der lebendige Gott, in dem ich Schutz und Bewahrung habe. Also dieses Erschütternde soll heute uns auch noch prägen, wie der Hiskia sich abwendet von Gott. Und nun gehen wir noch ein Stück weiter. Wir haben da neulich einmal, fünf nachts über eine Predigt drüber gehabt, über die Verse jetzt, wie der König von Assyrien den Tatan und den Rabschake und den Rabsaris und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem sandte und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Das ist genau die gleiche Stelle, wo der Vater Ahas schon stand. Warum stand er dort? Wir haben es letztes Mal besprochen, weil die Versorgung mit Wasser für eine belagerte Stadt die gefährlichste Stelle war. Und sie riefen nach dem König. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Shebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs. Und der Rabschake sprach zu ihnen, sagt doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien, was ist das für ein Vertrauen, das du hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Warum kann eigentlich jetzt der Feind zu allem hin noch den König Hiskia so scheußlich schmähen? Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Die Feinde zwingen den Hiskia mit ihrem Spott, dass er sich klar wird, wem er wirklich vertraut. Und das kann manchmal so unbequem und so wehtun es auch ist, für uns eine große Hilfe sein, dass uns einer mal durch dieses Feuer seiner Kritik durchjagt. Worauf verlässt du dich denn? Was ist denn das mit dir? Es war ihnen aufgefallen, der König Hiskia, der unterwirft sich nicht. Er hat den Trick noch mit dem Geldversuch, mit dem Gold und dem Silber, aber er unterwirft sich nicht. Was ist denn los? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird, der hält nicht, wenn man sich drauf stützt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen. Das werden wir nächstes Mal noch behandeln, warum die israelischen Könige von Juda immer wieder den Blick gehabt haben, Ägypten könnte ihnen beistehen. Weil natürlich das die nächste Großmacht war, mit der man in ein Bündnis eintreten konnte. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Das wäre das Lächerlichste. Auf welchen Gott willst du dich denn verlassen? Das ist der atheistische Spott schon damals. Erkennbar, dass die Religion der Assyrer eben ein Spiel war, wie die Griechen mit ihrem Olymp-Götterhimmel, den haben sie selber nicht ernst genommen. Was sie von Zeus erzählt haben, war mehr ein Witz. Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur vor diesem Altar, den Jerusalem sollt ihr anbeten, wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, du hast ja nicht einmal die Reiter dafür. Wie willst du denn zurücktreiben, auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten und um der Wagen und Gespanne willen, meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mir es geboten. Dieser Götzendiener kann das Geschäft sehr gut, dass er sich auch auf göttliche Autorität und Vollmacht beruft. Zieh hinauf in dieses Land und verderbe es. Auf dieses angebliche Zitat Gottes stützt er sich. Da sprachen Eliakim, der Sohn Hilkias und Shebna und Joach zum Rabschake, rede mit deinem Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Also einer dieser drei konnte offenbar Hebräisch und er hat es in der Originalsprache, die oben verstanden wurde, bei den Soldaten hinaufgerufen und das war natürlich schlimm. Der hat gesagt, komm, red doch Französisch, dann verstehen's meine Soldaten nicht. Und jetzt können Sie sich vorstellen, so blamabel war die Situation. Der Rabschakeh sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Herrn saufen? Sagen Sie bitte nicht, das sei Soldatensprache oder Männersprache, sondern das ist auch der Wahn des gottlosen Menschen, der es in einer derben Brutalheit sagt: Ich bin der Herr, ich bin der King über alles und ich kann alles bestimmen. Da trat der Rabschakeh hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach: Hör das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn. Das hat nicht der Karl Marx erfunden mit der Vertröstung auf den Herrn. Karl Marx hat ja gesagt, die Christen, die vertrösten ja bloß. Schon ein Wort von dem Rabschakeh gewesen, 710 vor Christi Geburt. Wenn er sagt, der Herr wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir, kommt zu mir heraus und soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Land gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Wir haben ja am Samstag so Filme angesehen aus der Gründerzeit Israels. War noch eine interessante Episode drin, wie 1930 eine ganze Gruppe jüdischer Siedler aus dem gelobten Land Kanaan noch einmal auf die Krim gezogen ist und gesagt haben: Der Staat Israel wird nie kommen. Der Kommunismus ist unsere Hoffnung. Und die Siedlung nannten sie Neues Leben. Sind alle in Sibirien umgekommen. Das ist immer wieder ein Trugbild, schon für die Juden: Welchem Gott vertrauen sie? Aber für uns, kann man Gott wirklich sein Leben in den einzelnen Entscheidungen so anvertrauen? Und die Situation für den Hiskia wird ja immer hoffnungsloser. In dieser Stunde, wer wäre nicht weich geworden und gesagt: Ja, offenbar ist Gott jetzt nimmer da, er ist von uns gewichen. Ist aus. Glaube wird bis zur letzten Grenze geführt, bis zur allerletzten Grenze. Gott treibt es auf die Spitze. Und wenn ich so manchmal ihre Glaubensprüfungen sehe, das geht manchmal ganz tief durch, wo Gott ganz sie hängen lässt. Warum antwortet er mir nicht? Warum kommt kein Sein? Warum passiert nichts? Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und die lästern und die spotten und die versprechen seinen Soldaten das Himmelreich. Das ist Lug und Trug, aber wenn man weiß, wie die Menschen untreu sind, dieses Wort verfängt doch. Dabei vertröstet er doch mit irgendwelchen Märchensprüchen, mit dem Wolkenkuckucksheim. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet, sagt der Rabschakeh, aus der Hand des Königs von Assyrien? Hey, das ist der Mächtige, der bestimmt die Welt, das sind die Herren. Wir werden auch, wenn die Neuordnung Europas vollzogen ist, noch einmal die Herrschaft des gottlosen Menschen erleben. Davon bin ich überzeugt. Die Welt wird es noch einmal erleben. Wir brauchen keinen Gott. Wir gestalten die Welt neu. Wo ist ein Gott unter den Göttern? Vers 35. Aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet. Niemand kann was gegen mich, sagte er stolz, dass allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antworte ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebner und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschakeh an. Als der König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Wie die Geschichte ausging, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr lesen. Da hat Gott eine Lösung herbeigebracht, die man gar nicht versteht. Die Assyrer müssen ihr Heer plötzlich zurückziehen, aus strategischen Gründen. Sie hatten bei der Belagerung ihrer Städte plötzlich ein Problem mit ihrer Armee und müssen die Armee vor Jerusalem zurückholen. Das ist dort erzählt im Kapitel 19. Und der König von Assyrien hinterlässt dem Hiskia noch einen Brief und sagt: Aber das nicht meinst, es sei jetzt dein Gott gewesen, sondern wir kommen wieder, aber dann noch anders. Dann werden wir endgültig dich vernichten. Und dieser Brief, den er da bekommt, das wird der Brief, mit dem der Hiskia nicht fertig wird. Und was tut er mit dem Brief? Er legt ihn einfach vor Gott hin. Und das ist das schönste Bild, was Beten heißt. Ich bin total am Ende. Ich weiß nicht mehr, wie die Sache gelöst werden soll. Wenn man an so viel Leid denkt, was auch geschieht und was auch um uns her passiert, da fragt man sich, wie soll man anders das tun? Herr, wo bist du? Und der Hiskia, der kann auch nicht mal mehr Worte sagen. Er legt vor Gott einfach den Jammer hin. Vers 24 im Kapitel 19. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott. Obwohl er schwach geworden ist, obwohl er gesündigt hat, ist doch sein Glaube nicht angekränkelt. Ist das nicht schön? Wir dürfen immer wieder unterscheiden. Wir sind sicher alle Menschen, die täglich sündigen. Und doch darf der Glaube, das Vertrauen in Gott festbleiben. Und Gott ist ein barmherziger Gott, der nicht rechnet mit unseren Sünden, sondern der uns reinigt und heiligt. Und der das Gebet eines Hiskia erhört. Einmal und noch einmal. Nächstes Mal kommen wir dran bei dieser ganz bewegenden Geschichte vom Totenbett her. Am Sonntag hat ja unser Jochen Arnold Orgel gespielt. Ich habe gesagt: Jochen, wie geht's deiner Mutter? Die haben mich ja rausgeholt zur Mutter ins Robert-Bosch-Krankenhaus. Und da hat einer angerufen von Marbach: Sieht so aus, dass sie den Abend nicht mehr erlebt. Und so bin ich auch hinausgegangen zum Abschied nehmen, den letzten Dienst zu tun. Ich sage: Meiner Mutter geht's gut, nichts mehr. Das war am Sonntag, sagt der Jochen. Wir reden wenig über Dinge, die Gott unter uns tut, aber er tut eine Menge großer Dinge und er erhört Gebet. Aber wir sehen auch die Not, wo viele auch im Leiden sind und im Warten, auch unsere Frau Ludwig und viele andere mit. Und das ist schwer, sehr schwer. Wir können jetzt eins ums andere aus unserer Mitte erzählen, einen schweren Verkehrsunfall in einer Familie, auch völlig ohne Grund, jemand hineingerast und die Frau, nachdem sie gerade wegkam, nun im Koma mit einer Hirnblutung und jetzt eine riesen Hirnoperation noch einmal. Alles in besten Jahren, alles so sinnlos, so unklar, wo man sagt: Herr, wo bist du? Und ich kann nur sagen, Gott hört Gebet. Und unser Glaube an Gott darf darin nicht wanken. In dem allem versündigte sich Hiob nicht. Es ist interessant, dass er auch schwach wurde. Das mag uns trösten, aber soll uns nicht das leicht machen, dieser Schritt. Ich hoffe, dass das einfach uns hilft, die Geschichte zu lesen. Ich bin froh, dass Sie das einmal so in diesen Wochen mit uns durchgehen, wie die Königsbücher uns das ganz plastisch vor die Augen führen. Die Bibel ist kein trockenes Lehrbuch, sondern so anschaulich, dass man jetzt natürlich eigentlich in jedem Vers verweilen wollte und drüber meditieren sollte. Aber das Bild sollen Sie nie vergessen, wie der Hiskia in seinen Tempel hinaufging. Und da tut es ihm weh, wenn er dann in den Türen vorbeigeht und da sieht er noch die Nägel stecken, wo er das Goldblech runtergezogen hat. So sehen wir ja manchmal im Leben unsere eigenen Fehler und unsere Untreue, aber unser Herr ist treu, unser Herr ist barmherzig. Und nirgendwo finden wir das in der Bibel, dass Gott uns so hinten nach, wie wir es oft menschlich kleinkariert tun, sagen: Also Kerle, zuerst bist du mal anständig und dann wollen wir weitersehen. Und Gott ist barmherzig und von großer Güte. Und das Gebet ist so wunderbar, das Gebet, das Hiskia hier betet. Da kam dann Jesaja. Der Jesaja. Und das machen wir nächstes Mal noch ein bisschen weiter. Der Jesaja, der ja im Leben Hiskias eine wichtige Rolle spielt. Den wollen wir dann betrachten und von dort noch einiges sehen. Aber jetzt haben wir zuerst einmal die Geschichte mit Sanherib betrachtet, mit den Assyrern. Und die Assyrer, das ist politisch verstehen, die Assyrer waren erstarkt, hatten ihre Hauptstadt in Nineveh. Und jetzt kommt schon am Horizont eine neue Weltmacht: Babel. Babylon erstarkt, Babylon wird Assyrien erobern, wird diese Weltmacht Assyrien übernehmen und nach den Babyloniern kommen dann die Perser. die Persers in die Welt macht, als Daniel gefangen war. So haben wir sie nacheinander in ihrer Zeittafel, können Sie es noch einmal verfolgen, ein unheimliches Ringen in der Weltgeschichte. Und wenn in unseren Tagen nun das gelingen sollte, dass die Völker der Welt im Frieden zusammenleben, wird es kein Gottesreich sein. Das ist offenkundig. Es wird kein Gottesreich sein. Es wird ein Reich wieder sein, das auch nicht sich von Gottes Geist leiten lässt.